Ja, hallo, guten Abend. Hier ist unsere Anti-Abschiebe-Info. Wie jeden Donnerstag kurz nach 18.30 Uhr. Wir wollten mit einem Überblick anfangen, vielleicht als Einleitung oder sowas. Wir haben einen ganz guten Artikel neulich gefunden und es geht über die Asylantenfragen. So konnte es wirklich nicht weitergehen. Alle Welt redete nur noch von Inflation und Rezession, höheren Schulden und höheren Steuern. Mit der wirtschaftspolitischen Kompetenz schmolz der gute Ruf der Union dahin wie Eis in der Sommersonne. Die Wähler wandten sich in Scharen der Opposition zu. Es musste etwas geschehen. Und es geschah. Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble schob ein neues Thema ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Ein Thema, mit dem seine christlich-sozialen Parteifreunde beim Wählervolk nur gewinnen konnten, die rot-grüne Opposition dagegen schlecht aussehen müsste. Die Asylantenfrage.
Ein dramatisches Anschwellen der Asylantenflut stellte des Kanzlers Vordenker und prospektiver Nachfolger plötzlich fest, so als sei Deutschland vom Untergang bedroht, wenn nicht sofort höhere Dämme gegen unerwünschte Ausländer errichtet würden. Und um die Dramatik noch zu verstärken, forderte Bundeskanzler Helmut Kohl gleich eine Änderung des Grundgesetzes. Die Aufregung ist ziemlich künstlich. Seit der letzten Debatte, Anfang 1989, ist eigentlich nichts Dramatisches passiert. Zwar verdoppelte sich die Zahl der Asylbewerber auf über 200.000 pro Jahr, dafür wird sich jedoch die Zahl der Aussiedler von 400.000 im vergangenen Jahr auf rund 200.000 in diesem Jahr etwa halbieren. Macht unterm Strich 100.000 weniger Zuwanderer. Wo ist das Problem?
Die Zuwanderer sind heute wie vor zwei Jahren zumindest ökonomisch betrachtet durchaus willkommen. Deutschland braucht sie. Als Arbeiter, Konsumenten und Stabilisatoren seines wackeligen Rentensystems. Die einheimische Bevölkerung schrumpft und verkreist. Die Vereinigung der Bundesrepublik mit der DDR hat daran nur wenig geändert. In vielen Branchen werden die Arbeitskräfte knapp. Bei Malern, Klempner, Friseuren, Schneidern und in manch anderen Berufen bleiben in diesem Jahr über 200.000 Lehrstellen unbesetzt.
Die Einwanderer verdrängen nicht deutsche Arbeiter, sie füllen die Lücken, die von diesen gerissen werden. In der Gastronomie und im Baugewerbe, bei der Müllabfuhr und im Bergbau, in der Kfz- und Schwerindustrie. So manche Dienstleistung wäre ohne billige, ausländische Arbeitskräfte für uns längst unerschwinglich geworden. Ausländer halten nicht nur ganze Branchen am Leben und finanzieren mit ihren Sozialbeiträgen unsere Rente. Sie konsumieren auch deutsche Produkte und sichern so deutsche Arbeitsplätze. Wir werden langfristig nicht umhin können, so hatte Wolfgang Schäuble noch 88 als Kanzleramtsminister verkündet, die Schrumpfung der deutschen Bevölkerung zumindest teilweise durch einen verstärkten Zuzug von Ausländern auszugleichen. Davon will der Innenminister heute offenbar nichts mehr wissen. Aber was stört einen Politiker, dem es darum geht, die Wahlen von morgen zu gewinnen, schon sein Geschwätz von gestern? Soweit ein Artikel aus der Wirtschaftswoche, die wir hier relativ selten zitieren, aber in Anbetracht der Offenheit diesmal für notwendig erachten.
die bisherige FDP-Generalsekretärin Cornelia Schmalz-Jakobsen wird voraussichtlich neue Ausländerbeauftragte der Bundesregierung. Im Anschluss an eine Präsidiumssitzung der Liberalen schlug ihr Vorsitzender Otto Graf Lambsdorff vorgestern, vor Journalisten in Bonn Schmalz-Jakobsen offiziell als Nachfolgerin der FDP-Politikerin Liselotte Funke vor. Funke war im Juli von ihrem Amt zurückgetreten, weil die Bundesregierung ihre Arbeit praktisch nie unterstützt, oft sogar behindert hatte. Dass CDU/CSU dem Vorschlag ihres Koalitionspartners zustimmen werden, gilt als sehr wahrscheinlich, zumal die Kandidatin aus der Perspektive des Kanzleramtes geeigneter sein dürfte als die stets unbequeme und kritische Liselotte Funke.
In mehreren Orten Brandenburgs ist es am Wochenende zu Gewalttaten von Rechtsradikalen gekommen. In Schwarze Pumpe bei Spremberg griffen am späten Samstagabend 20 bis 25 Vermummte ein Übergangswohnheim für Asylbewerber an und brannten es völlig nieder. Die 37 dort untergebrachten Rumänen konnten rechtzeitig flüchten, leider aber auch die Täter. In der Cottbuser Innenstadt randalierten in der Nacht zum Sonntag rund 120 Personen. Sie warfen Schaufensterscheiben ein, kippten Autos um und beschädigten sie. 8 Personen wurden vorläufig festgenommen. In Schwedt bewarfen Jugendliche am Freitagabend einen polnischen Kleintransporter mit Steinen und verletzten einen Insassen leicht. In Basdorf, Kreis Bernau, setzten Hooligans und Skinheads in der Nacht zum Sonntag in einer Diskothek bei einer Schlägerei Baseballschläger und Samurai-Schwerter und andere Schlagwerkzeuge ein. Es soll eine noch nicht bekannte Zahl von Verletzten gegeben haben. Brandenburgs Innenminister Alwin Ziel äußerte sich äußerst bestürzt über die Vorfälle und kündigte ihre umfassende Prüfung an.
Dem Vorsitzenden des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, zitterten die Hände, als er das Foto des Mannes hochhielt, der Ungeschorenen davonkommen soll. Laut Mitteilung der Frankfurter Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen gegen den heute 71-jährigen SS-Mann und KZ-Schergen Peri Broth nach 30 Jahren eingestellt. Peri Broth ist belegt durch Akten und überlebende Zeugen mitschuldig an der Ermordung von 3000 Sinti und Roma im sogenannten Zigeunerlager im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Er schickte sie am 2. August 1944 in die Gaskammer. Broth war schon 1965 im großen Frankfurter Auschwitz-Prozess zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Damals legte ihm das Gericht die Mitwirkung an der Ermordung mindestens 2000 jüdischer Häftlinge und der Erschießung von 20 Menschen aus dem Todesblock 11 zur Last. Die Ermittlungen wegen des Zigeunerlagers waren damals von denen, die dann in Auschwitz-Verfahren angeklagt wurden, abgetrennt worden.
Broth, dem nachgesagt wird, ein kooperativer, aussagefreudiger Zeuge gewesen zu sein, musste sich dafür nicht verantworten, obwohl seine Tatbeteiligung nicht nur von seinen Opfern, sondern auch von seinen ehemaligen SS-Kollegen bestätigt worden war. Der Zentralrat der Sinti und Roma appellierte gestern an die hessische Justizministerin Christine Hohmann-Dentert und an Generalstaatsanwalt Schäfer, die Einstellung des Verfahrens noch einmal zu überdenken. Alles andere, so Romani Rose, sei ein Skandal für den Rechtsstaat. Der Staatsanwalt erklärte, die Einstellung des Verfahrens werde noch einmal überprüft.
Heute Abend um 20 Uhr wird in der Habsburger Fabrik in der Habsburger Straße 9 hier in Freiburg eine Veranstaltung stattfinden. Da werden sowohl Informationen gegen die geplanten Abschiebungen zu Türkei, Kurdistan, Libanon und zu den Roma, ein Film, 18 Minuten Zivilcourage heißt es, und Berichte aus verschiedenen Städten und Gemeinden, Infos zur Demonstration. Die Demonstration wird am Samstag stattfinden, also am Samstag, 31. August, auch hier in Freiburg um 11 Uhr und vor dem Ausländerbehörde, also das heißt, Treffpunkt ist Johanneskirche oder vor der Johanneskirche. Und heute Abend in der Veranstaltung wird nicht nur den Film und die Informationen und Berichten, sondern auch Ideen und wie man die Demonstration bereichern kann. Und es wäre ganz toll, wenn wir alle dahin gehen und so alle Ideen, die wir haben, so vorlegen oder so. Auf jeden Fall, wir wollten auch jetzt ein paar Auszüge des Flugblattes, mit denen die Veranstalter der Veranstaltung von heute und die Demo von Samstag dazu aufrufen. Wir wollten ein paar Passagen lesen. Da in dem Flugblatt steht, das neue Ausländerinnengesetz in der BRD gültig seit dem 1. Januar 1991, bringt zahlreiche weitere Verschärfungen für hier lebende Nichtdeutsche. Es teilt auf in solche, die einen relativ sicheren Aufenthaltsstatus bekommen sollen und in solche, die praktisch jederzeit abgeschoben werden können, dann nicht mehr geduldet sind. Dann teilt es auf, auch in EG-Ausländerinnen, die eine gewisse Freizügigkeit erhalten und jene, die an den Grenzen der EG je nach Arbeitsmarktlage zukünftig abgewiesen werden können. Diese Regelung wird EG-weit ausgebaut. Dann teilt es auf auch in eingeschränkte politische Arbeit für Nichtdeutsche, die verboten und kriminalisiert wird, falls die außenpolitischen und ökonomischen Interessen der BRD zuwiderlaufen. Das Ausländerinnengesetz deckt alle erdenklichen Bereiche politischer Betätigung ab. Einer politischen Betätigung soll bereits im Vorfeld aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen entgegengewirkt werden.
Besonders unsicher wird der Status von Flüchtlingen in der BRD mit dem neuen Ausländergesetz. Der zunächst noch gegebene Abschiebestopp für Staatsangehörige aus sogenannten Krisengebieten wurde ab dem 30. Juni 1991 aufgehoben. Damit war die weitere Aufenthaltsfrage von ca. 100.000 Flüchtlingen für die Behörden erledigt. Erst ein relativ breiter Protest der verschiedensten Gruppierungen brachte die Differenzierung dieser Aufenthaltsfrage. Nunmehr werden Flüchtlinge, die vor dem 31. Dezember 1988 eingereist sind, von der Abschiebung ausgenommen, mit wenigen Ausnahmen. Für weitere Flüchtlingsgruppen sind spezifische Länderregelungen vorhergesehen. Zum Beispiel
besteht bis Ende 1991 ein Abschiebestopp für Flüchtlinge aus dem Irak, Sri Lanka und Afghanistan. Für Flüchtlinge aus Äthiopien besteht noch ein sogenannter Schutz bis zum 1. Oktober 1991. Ebenfalls für Türkei, Kurdistan. Kein weiterer Schutz besteht dann mehr für Flüchtlinge aus dem Libanon, aus dem Sudan, aus Pakistan, aus Türkei, Kurdistan und für Palästinenserinnen, sofern sie nach dem 1. Januar 1989 eingereist sind. Für Roma und Sinti aus Jugoslawien und Rumänien, wie für Kosovo-Albaner, existiert kein Schutz. Quelle: Sprecher des Bundesinnenministeriums Roland Bachmeier gegenüber dem AK Asyl Baden-Württemberg Juli 91. Zwingend für die Länder ist allerdings die Regelung nicht, sondern die Stichtagregelung vom 3. Mai 1991. Ein Beispiel davon ist Bayern. Bayern hat bereits die oben genannte weitergehende Regelung abgelehnt. Die Abschiebung sind Tausender ist nach wie vor offen.
Das neue Ausländergesetz bedeutet eine klare Verschlechterung für alle Flüchtlinge. Es bedeutet eine Zentralisierung der Entscheidungen beim Bundesinnenministerium, eine Aufsplitterung der Ausländerinnen in jene aus der sogenannten ersten Welt und jenen aus der sogenannten dritten Welt. Anerkannte Fluchtgründe scheint es auch nicht mehr zu geben, wenn zum Beispiel die Türkei kurdisches Gebiet bombardiert. Mit den Verschlechterungen einhergehende Maßnahmen kommen dazu. Weitergehende Ablehnung von Asylgründen durch gesetzliche Einschränkungen und Rechtsprechungen, Aufenthaltsbestimmungen, Einrichtungen von Sammellagern etc. Schon im Ausländergesetz angelegt sind die Sammlung ausweisungsrelevanter Informationen wie Krankheiten, Wohnungslosigkeit, Sozialhilfe, Scheidung bei Frauen und so weiter. Im Ausländerzentralregister sind seit 30 Jahren sämtliche Daten von hier lebenden Ausländerinnen erfasst. Systematisch erfasst werden sie seit dem Kaiserreich über Nazi-Deutschland bis heute von Roma und Sinti. Viele werden heute wieder erinnert. Diskriminierung, Denunziation, Verfolgung und Vertreibung lassen Parallelen mit dem Nazifaschismus hochkommen.
Eine besondere Situation ergibt sich sowohl für Frauen als auch für Kinder. Kinder werden nur in Begleitung von Erwachsenen als Flüchtlinge gesehen. Frauen werden nur in Begleitung ihrer Ehemänner als Flüchtende zur Kenntnis genommen. Eigenständige Fluchtgründe, zum Beispiel vor sexueller Verfolgung, als Frau werden nicht anerkannt. Auch wird die Verfolgung von Frauen aufgrund frauenspezifischer politischer Betätigung als Fluchtgrund nicht akzeptiert. Sie bleiben vom Mann, von seinen Fluchtgründen gesetzlich abhängig. Alle Flüchtlinge werden an eine Residenzpflicht gebunden. Ihre Kultur wird missachtet. Die Diskriminierung geht weiter. Alle diese und weitere Maßnahmen erfolgen in einer Zeit, wo der Rassismus anwächst, wo das Europa 92, der europäische Binnenmarkt, gedeihen soll, wo die herrschende Ausbeutungsordnung immer neue Profite einstreicht, und sei es auch über Kriege, wo die Unmenschlichkeit und Entrechtung von 500 Jahren Kolonialismus gefeiert werden soll.
Weltweit leisten viele Menschen gegen diese Ausbeuterordnung Widerstand in ihren Ländern, organisieren sich in Parteien und Bewegungen zur Befreiung von dieser Ordnung. Aber viele sehen sich nur noch zur Flucht gezwungen, um imperialistischer Armut, Zerstörung, patriarchaler Unterdrückung zu entkommen. Einmal dann geflohen vor Krieg, Verfolgung und Zerstörung und gar noch bis in die heiligen Stätten des Reichtums gekommen, erleben sie hier neue Unterdrückung, neue Ausbeutung, neue Verfolgung. Konfrontiert mit Anfeindungen bis hin zu neonazistischen Anschlägen, mit staatlicher Propaganda gegen sie und mit extremer Rechtlosigkeit, ist ihre Lage oftmals verzweifelt. Trotzdem haben sich Flüchtlinge in den letzten Jahren immer wieder sowohl politisch organisiert, wie auch gegen ihre schlechten Lebensbedingungen hier protestiert. Obwohl meist in Heimen und Lager abgeschoben und kaserniert, wollen sie sich ihre Würde als Menschen nicht rauben lassen. Nur wenige mit einem deutschen Pass haben sich mit ihnen solidarisiert.
In den letzten Wochen begann sich eine kleine Mobilisierung abzuzeichnen, ausgelöst durch die Ankündigung der Regierung, Tausende von Flüchtlingen abzuschieben, wurde auf Veranstaltungen, Kundgebungen, in Gesprächen und Erklärungen die Frage behandelt, Fluchtursachen, länderspezifische Entwicklung, zum Beispiel in Sri Lanka, in Kurdistan, in der Türkei und Palästina. Dabei kommt dann auch zur Sprache, dass die regierungsamtliche Entwicklungspolitik, Motto Hilfe zur Selbsthilfe, den Menschen tatsächlich die Lebensgrundlagen entzieht, statt sie ihnen zu gewähren. Zerstörung der Subsistenzgrundlagen, Anbindung an den Weltmarkt, Monokulturen für den Export, Zerstörung der Umwelt und einige Beispiele von der militärischen Aufrüstung der Folterländer oder ihnen angebotener sogenannte Polizeihilfe, es gar nicht zu schreiben. Polizeihunde nach Kurdistan, etc., etc., etc.
Vielfach ist jetzt auch überlegt worden, wie weit der Schutz für Flüchtlinge, die von Abschiebungen bedroht sind, gehen kann, gehen muss. Auch im südbadischen Raum sind Anfänge neu gemacht worden. Auf Informationsveranstaltungen und Kundgebungen wurde auf die Situation aufmerksam gemacht. Allerdings, es muss mehr getan werden.
Deswegen endet auch das Flugblatt gerade mit ein paar Forderungen. Keine Abschiebungen.
Bleiberecht für alle.
Schluss mit der Politik der Spaltung.
Rechtliche Gleichstellung statt Ausländergesetze.
Rassismen raus aus staatlicher Politik und zu unseren Köpfen.
Keine Kriminalisierung von Befreiungsbewegungen.
Internationale Solidarität statt nationale Überheblichkeit. Heute Abend um 20 Uhr in der Fabrik wird gerade darüber viel mehr berichtet. Ja, ein paar Veranstaltungshinweise. Wir wiederholen nochmal heute um 20 Uhr in der Fabrik Habsburger Straße 9 ist die Veranstaltung zum Ausländergesetz. Und dann am Samstag um 11 Uhr vor der Johanneskirche, also so gesehen gegenüber dem Ausländerbehörde, da fängt die Demo an um 11 Uhr.
Am Sonntag, am 1. September, anlässlich des Antikriegstages, findet in Waldkirch um 8 Uhr im Gasthaus Sonne eine Veranstaltung statt, die sich nochmal rückblickend mit dem Golfkrieg und der Entwicklung danach, nach dem offiziellen Ende vom Golfkrieg, beschäftigt. Also am Sonntagabend, 8 Uhr in Waldkirch im Gasthaus Sonne.
Mhm. Vielleicht interessant ist es zu erinnern, dass am nächsten Donnerstag, dem 5. September um 17.30 Uhr, ist eine Sitzung des Ausländerbeirates. Da werden unter anderen Punkten zur Situation von Flüchtlingen in den städtischen Wohnheimen, Abschiebungen von Asylbewerbern und Veranstaltungen zum Tag des Flüchtlings.
Ja, hallo, das waren jetzt schon die Veranstaltungshinweise, die im Info am Samstagabend gesendet worden sind. Uns ist leider eine technische Panne unterlaufen, das heißt, der erste Teil vom Info, der am Donnerstagabend gesendet wurde, ist nicht aufgenommen worden, das heißt, der wird jetzt nochmal nachgespielt werden. Also, ihr kriegt praktisch die erste halbe Stunde zuletzt zu hören, und zwar jetzt im folgenden Da war erstmal ein Telefonanruf, den kriegen wir natürlich auch nicht mehr. Ich werde noch kurz erzählen, was da war, über einen Prozess, der gegen einen antifaschistischen Menschen heute am Donnerstag in Freiburg gelaufen ist, der sich eben gegen Nazi-Skins gewehrt hat. Nach diesem Prozessbericht bringen wir dann einen Bericht über einen Kongress von Forschern, die sich damit beschäftigen, den menschlichen Fötus zu verwerten. Der ist vom Fraueninfo übergeblieben. Die haben mehr produziert, als sie gestern am Mittwochabend senden konnten. Ja, das heißt dann eben, dass dieser Bericht aus frauenspezifischer Sicht kommt. Und der letzte Beitrag ist zu dem Thema Linke und Nationalismus. Zu diesem Thema wird wahrscheinlich in den zukünftigen Sendungen von Donnerstagsinfo öfter was kommen. Da ist mir eine Position aufgefallen, und zwar die folgende: Staatenlosigkeit bedeutet bislang noch den Genozid für viele Gesellschaften. Damit wird ein Schwerpunktthema in der Anti-Conquista-Woche, die hier in Freiburg im Oktober stattfinden wird, angedeutet. Da habe ich ein Gespräch mit jemandem geführt, was dahinter steckt. Nachrufe auf den Jesuitenpater Oswald von Nell-Breuning füllen derzeit die Spalten der Presse. Oswald von Nell-Breuning ist der Mentor der katholischen Soziallehre. Über den Charakter dieses Pfaffen schreibt zum Beispiel Norbert Blüm, seines Zeichens Bundesarbeitsminister, dass er Nell-Breuning oft besucht habe und bei seinem letzten Besuch Gott sei Dank rechtzeitig gekommen sei. Denn Nell-Breuning habe ihn am Eingang des Klosters erwartet, und falls Herr Blüm sich verspätet hätte, Nell-Breuning hätte dort noch Stunden auf ihn gewartet. Ja, so hat sich Norbert Blüm zur Demut dieses Pfaffen ausgedrückt, und auch die Staatskanzlei des Saarlandes und Ministerpräsident Oskar Lafontaine haben einen Nachruf geschrieben. Ich zitiere mal da draus: In einer neuen Beschäftigungspolitik sah er zuletzt eine Möglichkeit, mit der Wachstumspolitik alten Stils zu brechen. Diese neue Beschäftigungspolitik sollte auf zwei Eckpfeilern beruhen: eine entscheidende Verkürzung der Arbeitszeit sowie eine gerechtere Verteilung der vorhandenen Arbeit, zum einen ein neues Verständnis von Arbeit, das nicht nur der Erwerbsarbeit, sondern auch allen anderen nützlichen gesellschaftlichen Tätigkeiten eine identitätsstiftende Rolle für die einzelnen Menschen zuweist, zum anderen. Ich arbeite, also bin ich. Amen. Dies wäre ein Kommentar zur katholischen Arbeitsmoral. Ein anderer wäre vielleicht, dass Infomachen Spaß machen kann, also durchaus identitätsstiftend sein kann. Als Arbeit im Sinne von Nell-Breuning ist es aber trotzdem nicht aufzufassen. Denn dieses Info ist bestimmt nicht gesellschaftlich nützlich, sondern soll gesellschaftsschädlich sein. Die Arbeit kann uns gestohlen bleiben, und Oswald von Nell-Breuning wird uns bestimmt nicht fehlen. Am Donnerstagabend gab es einen Prozess gegen einen Antifaschisten. Dieser hatte sich am Tag des Angriffs auf die Mahnwache der Faschisten, das war der 23. März, in der Innenstadt gegen drei Nazi-Skins gewehrt und hat sich eben auch mit CS-Gas gegen den Angriff der Skins gewehrt. Dieser Antifaschist stand Donnerstagnachmittag vor Gericht in Freiburg. Der Prozess begann erstmal damit, dass der Richter beschloss, die Öffentlichkeit rauszubringen. Und zwar wurde das mit der Standardbegründung abgetan, das sei eben bei Jugendverfahren üblich, da der Angeklagte eben noch unter Jugendstrafrecht fiel. die anwesenden 30 Leute mussten raus. Das war natürlich für den Angeklagten dann nochmal schwerer, so dann alleine nur mit seinem Rechtsanwalt da vor Gericht zu stehen. Naja, gut. Es gab dann allerdings überraschenderweise einen Freispruch. Der Anwalt des Angeklagten konnte die drei Faschozeugen eben doch erheblicher Widersprüche überführen, denn diese wollten eben dem Gericht weismachen, der einzelne Antifaschist habe sie offensiv angegriffen, mit Tränengas angegriffen. Einer gegen drei, das konnte das Gericht dann doch nicht so ganz glauben. Der Staatsanwalt hielt zwar an seinem Antrag fest, mit gefährlicher Körperverletzung, aber es kam dann eben doch zu einem Freispruch. Das ist natürlich jetzt nur ein Verfahren gewesen, wo mal öffentlich wird, was in der Innenstadt in letzter Zeit häufig passiert, dass eben Antifaschisten, Antifaschistinnen angegriffen werden, eben auch andere Menschen, die den Faschisten nicht in den Kram passen. Na, gegen diese allgemeine Tendenz, auch gegen die Tendenz, Faschoüberfälle zu entpolitisieren, wie es auch wieder mal in einem donnerstäglichen Gerichtsverfahren passiert ist, wendet sich eine Aktion. Und zwar wird ab dem 7. September an noch zwei weiteren Samstagabenden eine antifaschistische Präsenz in der Innenstadt sein, am Bertholdsbrunnen. Dort gibt es Informationen, teilweise anscheinend sogar Musik, und es soll eben gezeigt werden, dass die Innenstadt nicht der Tummelplatz von Neonazis aller Art sein kann, sondern dass eben auch andere Menschen sich dort noch aufhalten können, ohne ständiger körperlicher Gefährdung ausgesetzt zu sein. Darüber wird es bestimmt nochmal in Infosendungen genauere Informationen geben.
Am vergangenen Wochenende trafen sich in Bonn die Herren der internationalen Wissenschaft zum Wissens- und Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der vorgeburtlichen Diagnostik und Therapie. Dieser Kongress hatte den vielsagenden Namen »Der Fötus als Patient«. Es ging also dabei keineswegs um die Frau, nein, es ging höchstens um das den Fötus umgebende Milieu, um Begriffe wie künstliche Plazenta, um Ultraschall-Screening, um selektiven Fetozid, das ist die Tötung einzelner Föten bei Mehrlingsschwangerschaften. Schon im Vorfeld dieses Kongresses gab es ziemlich viel Kritik und Öffentlichkeitsarbeit. Die Kritikerinnen dieses Kongresses, unter anderem Katrin Gruber von den Grünen, Erika Feierabend vom Genarchiv Essen, eine Ärztin aus England, Frauen vom Frauen- und Gesundheitszentrum Berlin, ein Vertreter vom Anti-Euthanasie-Forum Rhein-Ruhr, sie veranstalteten zusammen eine Pressekonferenz, die den Herren Wissenschaftlern gar nicht gefiel. Verärgert waren die Herren durch die Medienpräsenz, durch die öffentliche Kritik, und sie fühlten sich in ihrer Ehre und Profession als medizinische Heilsbringer für Frauen angegriffen. Dem Bonner Kongress kommt auch deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil hier die exponiertesten Vertreter der Pränataldiagnose aus aller Welt zusammenkamen. Professor Dr. Manfred Hansmann, der das Konzept der Ultraschall-Reihenuntersuchung entwickelt hat, Professor Dr. Wolfgang Holzgräve als Vorreiter der Chorion-Zotten-Biopsie, C. Rodeck, der die selektive Tötung bei Mehrlingsschwangerschaften einführte, M. Harrison, der als erster Richtlinien für medizinische Eingriffe an Föten entwarf, und so weiter. Es bot sich hier also die einzigartige Gelegenheit, die treibenden Kräfte ins Licht der Öffentlichkeit zu stellen und nicht, wie sonst so oft, nur die Erscheinungsebene, wie zum Beispiel die humangenetischen Beratungsstellen, anzugehen. Zum Organisationskomitee gehörte außer Professor Hansmann und Professor Holzgräve auch Professor Erich Saling, der unter anderem bekannt wurde durch seine Versuche, eine künstliche Plazenta herzustellen. Dieses Trio hatte wohl ziemlich Schiss, dass ihr Kongress allzu massiv gestört würde. Unter welchen Bedingungen er dann doch stattfand, schildert Erika Feierabend vom Genarchiv Essen.
Also einmal wurde dieser Kongress in der Beethovenhalle und das Gelände drumherum zur Bannmeile erklärt. Also da ist einmal die Bonner Polizei aufgetreten und hat alles abgesperrt. Dann hat der Kongress selber noch einen privaten Sicherheitsdienst mit Bodyguards bestellt, sodass man irgendwie nur noch mit Taschenkontrolle und so halt in diesen Kongress rein konnte. Und dann wurde, das finde ich ein bisschen peinlich, haben sie dann noch gesagt, die hatten einen Vortrag in ihrem Kongress, der sich um die ethischen Fragen ihres Vorgehens kümmerte. Und da haben sie gesagt, den hätten sie jetzt verlegt an eine sogenannte exponierte Stelle, sodass dann also alle Teilnehmer des Kongresses sich mit diesem ethischen Problem, das sie selbst geschaffen haben, auseinandersetzen können.
Um welche Schwerpunkte ging es dann auf diesem Kongress im Schutze von so viel Polizei und Sicherheitsdienst?
Ein riesengroßer Teil war diese ganze Ultraschall-Untersuchung, spezialisiertere, aber auch dieses Mehrstufenkonzept, was von Professor Hansmann in die Bundesrepublik eingeführt worden ist. Das ist ein Konzept, wo einmal flächendeckend alle Frauen, wie er sagt, durchsiebt werden, um irgendwelche Auffälligkeiten festzustellen. Sind irgendwelche Auffälligkeiten festgestellt worden, stellt Hansmann und andere Experten die Stufe 2 und Stufe 3 zur Verfügung. Das sind sogenannte Perinatalzentren, die der Hansmann selber als Nussknackerzentren bezeichnet oder Problemlöser. Da sind dann die spezialisierteren Ultraschallgeräte, wo sie meinen, mehr sehen zu können, plus die Möglichkeit, Fruchtwasseruntersuchungen, Chorionzottenbiopsie und andere Gewebeuntersuchungen zu machen. Unsere Kritik bezieht sich hauptsächlich auf das, was ich vorhin Massendurchsuchung aller Frauen genannt habe, dass alle Frauen zu Patientinnen erklärt werden, dass eine Massendurchsiebung stattfindet, die erste Verdachtsmomente festhalten soll, und daran schließt sich eine weitere Abklärung von Qualität an. Das ist ein System zur Feststellung der Qualität von Föten. Und das ist der Punkt, den wir ablehnen. Also Frauen begegnet dieses Ultraschallgerät als eine Möglichkeit, also der besseren Schwangerschaftsversorgung. Und wir meinen, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ein zweiter Punkt, den wir kritisieren, ist die, sage ich jetzt mal, Visualisierung des Föten. Also die bildliche Darstellung des Föten, mit der auch, das sagt Herr Hansmann auch, eine Personifizierung dieses Föten einhergeht. Und das wiederum heißt, dass damit Türen geöffnet sind für alle möglichen staatlichen, juristischen, wissenschaftlichen Institutionen und Vertreter eben dieser Institutionen, sich um die Rechte dieses Fötus irgendwie zu kümmern. Und das, also sieht man jetzt auch in Australien oder auch im Deutschen Ärzteblatt, bedeutet, dass immer mehr Institutionen sich aufschwingen, die Rechte dieses Föten vermeintlicherweise zu vertreten, und zwar gegen die Frau zu vertreten. Mhm. Ja. Und ein dritter Punkt, um das auch noch zu sagen, ist, es wird halt immer behauptet, dieser Ultraschall wäre völlig unschädlich und hätte überhaupt keine gesundheitlichen Folgen. Das stimmt nicht. Auch in dem Fall werden die Frauen nicht richtig aufgeklärt. Es gibt mittlerweile eine Reihe von Studien, die besagen, dass der Ultraschall biologische Effekte macht, die nicht einzuschätzen sind. Und zum Beispiel in den USA wird der Ultraschall nicht als Massendurchsuchungsinstrument eingesetzt, eben weil diese biologischen Effekte nicht abzuschätzen sind. Mhm. Und das Prinzip dieser Medizin ist ja immer das Prinzip, irgendwas massenhaft einzusetzen, dann Studien daran anzuschließen und nach 10 oder 15 Jahren festzustellen, ob die schädigenden Auswirkungen, die sie vorher vermutet haben, eingetreten sind oder nicht. Das heißt, auch diese Ultraschalluntersuchung ist praktisch ein Massenexperiment an Frauen. Und das ist so der dritte Punkt, den wir als Kritik ansetzen bezüglich des Ultraschalls.
Gab es noch andere Kritikpunkte oder andere Schwerpunkte innerhalb von diesem Kongress?
Ja, ein anderer Schwerpunkt ist, also das wird von Seiten der Pränataldiagnostiker auch herausgestellt, dass sie jetzt eigentlich am Ziel sind. Das Ziel ist, es geht nicht mehr ums Aussortieren, sondern ums Heilen. Also der Fötus kann, muss und darf auch therapiert werden. Das wird als ein Fortschritt in der Perinatalmedizin begriffen, wo wir dann sagen, auch das verstehen wir nicht als Fortschritt. Auch das setzt Menschenversuche und Menschenexperimente voraus. Auch das führt zu einer weiteren Klassifizierung von Föten. Denn die Föten müssen eingeschätzt werden als solche, die noch therapiewürdig sind, als solche, die nur noch zum Leben kommen dürfen, wenn sie therapiert worden sind, als solche, die ein Recht auf ihre Optimierung haben und so weiter und so fort. Also die Facetten von Beurteilung, die innerhalb der Pränataldiagnostik auf dem Level der Auslese aufgestellt worden sind, werden durch die Fötaltherapie eigentlich nur noch erweitert.
Dem medizinischen Fortschritt werden keine Grenzen gesetzt. Die Frau wird dabei reduziert auf ein Gefäß, das den Fötus trägt. Eine medikamentöse oder auch operative Behandlung des Fötus bedeutet immer ein Eingriff in die Frau.
Da hat es in den USA Fälle gegeben, wo halt Föten aus der Mutter heraus operiert worden sind und dann wieder hineingebracht worden sind. Das ist aber unheimlich selten, weil die Gebärmutter der Frauen irgendwie sehr sensibel ist, im Gegensatz also zu tierischen Gebärmüttern, wie er sagt. Was da hauptsächlich gemacht wird, ist Medikamententherapie. Mhm. Also da wird entweder über den Kreislauf der Frau werden bestimmte Medikamente dem Föten zugeführt oder über die Nabelschnur. Die Frau kommt überhaupt nicht vor. Und ich meine auch, also die Herren, die stellen sich immer hin und sagen, wir sind ja praktisch gezwungen dazu, alles auszuprobieren, was sogenannten Menschen möglich ist, weil die Frauen das verlangen. Da sie aber diejenigen sind, die sagen, es gibt also noch eine Methode, möglicherweise der Rettung, oder dass sie auch sagen, irgendwie, wenn wir dies und jenes irgendwie nicht tun, dann lässt sich der Fötus irgendwie nicht mehr retten und sie eine Autorität irgendwie darstellen, die ganz schwierig zu durchbrechen ist, und dass die gesellschaftliche Erwartungshaltung an Frauen auch eine ist, die sagt, Frauen müssen sich irgendwie für ihre Kinder aufopfern, bedeutet, dass Frau also auf diese Angebote einsteigt.
Innerhalb des Bündnisses gegen den Bonner Kongress wurde diskutiert, wie weit die Äußerung der Kritik gehen kann und soll. Dazu nochmal Erika vom Essener Genarchiv.
Also ich finde, das ist aber auch nicht jetzt nur Konsens innerhalb dieses Bündnisses, aber ich finde, dass die Vermittlung von der Kritik eine unglaublich wichtige Sache ist, um überhaupt nochmal dieses Dogma der Perinatalmedizin, nur sie ist diejenige, die den Fötus schützt und nur sie ist diejenige, die also eine Geburt sicher macht und so weiter, dass das überhaupt mal wieder hinterfragt wird. Oder auch diese ganze also Personifizierung von Fötus, also machen nicht nur die Ärztinnen sagen, wir haben Licht in das Dunkel gebracht und wir können jetzt jederzeit einen Blick in die Gebärmutter werfen. Es ist auch so, dass die Frauen selber diese Ultraschallbilder gut finden und dass sie meinen, darüber eine bessere Beziehung zu ihrem zukünftigen Kind zu bekommen. Das sind alles ganz zweideutige Situationen, wo ich meine, es wichtig ist, öffentlich Positionen zu äußern, die sich außerhalb dieser Logik der Perinatalmedizin stellen und sagen, es lässt sich auch anders darüber nachdenken und die Entwicklung, die Perinatalmedizin gemacht hat, ist eine Entwicklung, die nicht für Frauen gemacht worden ist, sondern unter Ausschluss der Frauen und sich perspektivisch und auch aktuell gegen die Interessen und gegen die körperliche Integrität von Frauen richtet.
Staatenlosigkeit bedeutet bislang noch den Genozid für viele Gesellschaften. Ziel ist es, die Situation bedrohter Gesellschaften, wie zum Beispiel der Sinti und Roma oder Kurdinnen und Kurden und Palästinenserinnen und Palästinenser und Widerstandsformen zu diskutieren. Diese Position ist mir bei der Beschäftigung mit dem Thema Linke und Nationalismus aufgefallen. Sie erklärt genauer, um was es bei der Freiburger Antikonquista-Woche in einem der Schwerpunktthemen, nämlich dem Thema Nation ohne Staat, gehen soll. Ich habe dazu ein Gespräch geführt und mein Gesprächspartner erklärt mir erstmal, um was es genauer geht.
Zu dem Thema müsste man einleitend vielleicht noch ein paar Worte sagen. Nationalismus, diese Angelegenheit, die im Moment auch wieder kontrovers diskutiert wird, auch wenn man nach Osteuropa guckt, in die Sowjetunion, Jugoslawien und so weiter, dazu versuchen wir einen Beitrag zu leisten, das Thema aufzuhellen. durch einen Begleitrieder, Internationalismus ist der Arbeitstitel bisher dieses Rieders, begleitend zu der Anti-Conquista-Woche, der allerdings ausgehend eben vom Thema Kolonialismus, das diese Woche ja hat, das Ganze erstmal mehr aus Sicht der unterdrückten Völker, der kolonisierten Völker beleuchtet. Und diese Völker sagen nun, dass sie das Problem haben, unterdrückt zu werden von bereits konstituierten Staaten, das heißt eben von solchen, die sich selber eine Verfassung gegeben haben und die nicht selten natürlich existieren aufgrund der Besetzung und Ausbeutung anderer Völker, anderer Nationen.
Die nächste Frage war dann, wann Völker ein Recht auf Staatsgründung überhaupt besitzen.
Einige Völker oder Nationen ohne Staat Westeuropas haben sich selber eine Deklaration erarbeitet, in der sie diese Frage auch behandeln. Diese Deklaration nimmt einen Hauptteil unseres Readers, unserer Dokumentation ein und auf die möchte ich mich eigentlich auch stützen. Vielleicht kann ich dazu kurz was sagen. Das ist die Deklaration der Konferenz der westeuropäischen Nationen ohne Staat. Und Vertreterinnen und Vertreter dieser Nationen haben sich auf einem Kongress im Mai letzten Jahres in Barcelona getroffen und haben eben eine allgemeine Erklärung der kollektiven Rechte der Völker verabschiedet, die man also eindeutig so betrachten kann, dass sie versucht, den unterdrückten Völkern ein Werkzeug in die Hand zu geben, den Zustand des Kolonisiertseins zu beenden. Und zwar durch verschiedene Prämissen oder Grundsätze eben, die sie einklagen, wie beispielsweise das absolute Recht eines jeden Volkes, sich als solches selbst zu definieren und auszuschließen, dass irgendwelche Dritte behaupten könnten, da existiere ein Volk oder da existiere kein Volk. Oder weiterhin in Artikel 21 und 22, dass jedes Volk, dem seine kollektiven Rechte genommen wurden, diese mit den Formen, die es für angemessen hält, wiederherzustellen, sei es mit passivem, gewaltfreiem oder bewaffneten Widerstand, um seine Unabhängigkeit wiederzuerlangen und gegen Bevormundung, Diskriminierung oder Kolonisation in ihren vielfältigen Formen vorzugehen.
Als nächstes habe ich dann nachgefragt, ob denn die Menschen freier sind, wenn sie ihren, in Anführungszeichen, eigenen Staat haben, eben auch angesichts der Tatsache, dass Staaten immer repressiver gegen die Untertanen vorgehen, dass der Staat eben historisch immer mehr Rechte sich herausnimmt.
So losgelöst von jeglichen sozialen und internationalen Oben- und Unten-Fragen, sag ich mal, mag ich das Problem nicht sehen. Ich denke, die Frage der nationalen Befreiung von unterdrückten Völkern ist ja eine, die sozusagen jetzt historisch, geschichtlich gesehen auf den Plan tritt. In dem Moment, wo es eben Staaten gibt, die nach kapitalistischer, imperialistischer Manier in die Welt ausziehen, um andere Gebiete zu besetzen, zu erobern. Ne? Nicht umsonst wird ja jetzt auch 500 Jahre Entdeckung Amerikas, Eroberung Amerikas gefeiert. Ne? Und ich denke, dass der Nationalismus, der sich da dem entgegenrichtet, fundiert ist auf nationaler Identität, auf der Kultur und eben als Widerstand gegen diese Besetzung begriffen werden muss. Ne? Und noch eine kurze Bemerkung, das ist überhaupt nicht so, dass mit dem Pochen, mit dem Festhalten, mit dem Ziel der Anerkennung der nationalen Rechte der Völker unbedingt verbunden wäre die Gründung eines eigenen Staates. Ich denke, die Gründung eines eigenen Staates stellt sich jetzt beispielsweise bei Palästinenserinnen oder dem kurdischen Befreiungskampf ja erst in dem Moment, wo dummerweise, sag ich mal, international die ganze Angelegenheit so gestaltet ist, dass nur diejenigen Völker und Nationen in einer gewissen Sicherheit, in einer gewissen Akzeptanz, internationalen Akzeptanz existieren können, die sozusagen eigene Grenzen ihr eigen nennen und innerhalb dieser Grenzen bildet sich dann eben der Staat. Ne?
Mein nächster Einwand war dann, dass ja bei einer Staatsgründung eine neue herrschende Klasse entsteht und ob es dann nicht besser wäre, wenn die Linke sich also nicht auf diese herrschende Klasse bezieht schon vorher, sondern eben auf soziale Kämpfe, die sich eben auch nachher gegen diese herrschende Klasse richten.
Ja, muss ich sagen, einerseits sehe ich das ähnlich, andererseits muss ich das irgendwie relativ nüchtern betrachtet ja auch so sehen, dass die nationalen Befreiungskämpfe, die sich eben gegen die Unterdrückung und Ausbeutung durch den Imperialismus richten, erstmal solche sind. Da existieren Völker, die sich wehren und die sich auf die Art und Weise wehren und Widerstand leisten, um ihre Befreiung kämpfen, so wie sie es für sich verstehen und entscheiden. Ne? Gut, jetzt bei der Frage der Solidarität kann ich mir natürlich aus meinem Verständnis oder wir aus unserem Verständnis überlegen, müssen wir uns auch überlegen, worauf gründet die sich jetzt genau? Gründet sie sich allein eben auf diese Tatsache, wie ich sie eben geschildert habe, oder sind uns dabei noch die Betrachtung von, die Berücksichtigung von Fragen von sozialem Widerstand wichtig? Ne? Ja, und ich denke, selbstverständlich geht nach einer eventuell erreichten sozialen, nationalen Befreiung der Kampf gegen die sich entwickelte oder dann entwickelnde nationale Bourgeoisie, die nicht selten dann auch mit dem Imperialismus rumkungelt oder so, geht dann weiter. Ne?
Dann habe ich da nochmal nachgehakt, ob es nicht eben doch oft so ist, dass sich die Soli-Bewegung von hier aus auf die Seite der zukünftigen herrschenden Klasse praktisch stellt, wenn sie sich eben einerseits mit allen Kämpfen im Trikont solidarisiert, diese Kämpfe dann eben erfolgreich sind, ein Staat gegründet wird und dann soll sich die Soli-Bewegung plötzlich auf meinetwegen soziale Kämpfe in den Staaten stellen, die sich ja gegen die Staaten selbst richten.
Und das ist, denke ich, nicht unbedingt so. Die Soli-Bewegung oder Teile der Soli-Bewegung haben sich sicherlich auch immer wieder mit kritischem Blick rübergewandt und ja, rübergewandt, ne, vom europäischen, zentristischen Blickpunkt aus, ne, und geschaut, also welche Volksbewegungen und so weiter sie unterstützen könnten. Ne. Und ja, ein Hauptproblem sehe ich dabei tatsächlich in der Betrachtungsweise von hier aus. Ich denke mir deshalb, weil in einem befreiten Land nun einige Leute sozusagen an der Spitze stehen und regieren, wie es von hier aus aussieht, muss es noch längst nicht so sein, dass sie genauso wenig Legitimation hätten vom Volk oder von der Bevölkerung, wie das hier in der BRD oder in anderen kapitalistischen Staaten ist. Ich kann mir also absolut vorstellen, und ich denke, es gibt auch Beispiele dafür, dass diese Staaten, die befreiten Staaten, dann nicht auf der Ausbeutung fundieren, also nicht darauf gegründet sind, in dem Sinne, dass aus dieser Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft und Natur einige wenige profitieren, tatsächlich da die Kohle rausziehen und ja, wie hier die Bonzen eben ihr Leben leben als Klasse. Ne?
Offen geblieben ist dann meine Frage, ob eben der neue Staat nicht doch sich auf dem Rücken von so einer Unterklasse nur entwickeln kann, also eben dadurch, dass er seine Autorität zum Beispiel durchsetzt oder auch dadurch, dass er ja nur bestehen kann, eben aufgrund der Arbeit von den Menschen, die eben in diesem Staat leben, die eben den ganzen Staat auch finanzieren müssen. Das Gegenargument war eben wieder, welche anderen Strukturen denn überhaupt möglich seien. Und mein Gesprächspartner fand dann auch noch folgenden Aspekt wichtig.
Wenn ein kolonisiertes Land seine Unabhängigkeit und Selbstbestimmung erreicht hat, dann ist sie natürlich nur relativ, denke ich, relativ im Sinne des Weltmarktzusammenhangs beispielsweise, aus dem sich sicherlich nur wenige Länder ausklinken könnten, weil sie genügend eigene natürliche Ressourcen und so weiter hätten, um vollkommen autark zu leben. Ich denke mir beim Beispiel Kuba wird es im Moment sehr deutlich. Kuba hat also derart wenig Rohstoffe, dass es extrem abhängig ist und vielleicht von daher auch sehr anfällig. Ne? Ja, ich hoffe, dass ihr neugierig geworden seid auf dieses Thema, auf diese Auseinandersetzung und auf das Material und die Beiträge, die dazu kommen in der Anti-Conquista-Woche vom 4. bis 12. Oktober. Der Reader wird dann auch erscheinen. Der wird, wie gesagt, als Hauptteil diese Deklaration der kollektiven Rechte der Völker enthalten, von wem sie auch unterzeichnet wurde und so steht dann drin. Dann einige Thesen zum baskischen nationalen Befreiungskampf und viele andere Beiträge auch zu diesem Thema.
Ja, dies war also ein kritischer Hinweis schon auf die Anti-Conquista-Tage, die im Oktober in Freiburg sein werden. Dann bleibt mir noch der Hinweis auf die Demo nochmal. Andere Veranstaltungen gibt es nicht. Die Demo am Samstag in Freiburg, 11 Uhr, Johanneskirchplatz, das ist Ecke Basler Straße, Günterstalstraße. Ja, dann verabschiede ich mich. Das war
das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.